Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Weiter mit Jörg Degenhardt. Geben Sie wieder die Hand, umarmen Sie wieder. Erst vor wenigen Monaten wurde die Corona-Pandemie für beendet erklärt. Fast ist sie vergessen. Für viele ist die Krankheit aber noch sehr gegenwärtig. Allein in Deutschland leiden mindestens 1 Million Menschen unter den Langzeitfolgen der Infektion. Dazu gehören etwa Erschöpfung und Angstzustände. Die Symptome sind vielfältig. Zielgerichtete, flächendeckende Hilfsangebote wären hilfreich. Der Deutsche Behindertensportverband baut entsprechende Strukturen auf. Aber gleichzeitig stellt sich die Frage, wann helfen Bewegungsangebote und wann überfordern sie die Betroffenen? Long-Covid im Fokus. Neue Herausforderungen für den Reha-Sport. Wir wiederholen eine Sendung von Sabine Lerche vom 25. September 2022.
Nach der Akutwelle Corona stehen wir vor der Long- und Post-Covid-Welle in Corona. Und wir haben halt eine besondere Verantwortung dadurch, dass wir den Rehabilitationssport verantworten, dass wir damit rechnen müssen, dass diese Personen früher oder später in der einen oder anderen Form bei uns im Verband landen. Das heißt, wir müssen vorausschauend sozusagen in Verantwortung für unsere Übungsleitenden und unsere Strukturen die Struktur darauf vorbereiten, dass da etwas kommt.
Benedikt Ewald ist Direktor für Sportentwicklung beim Deutschen Behindertensportverband DBS. Es gehe vor allem darum, das vorhandene Wissen an Vereine weiterzugeben. Denn Fakt ist, die Beschwerden wegen Long-Covid können individuell sehr unterschiedlich sein.
Ist ja bei jedem auch so ein bisschen anders. Bei mir war es hauptsächlich im Bereich Müdigkeit. Also ich hätte eigentlich den ganzen Tag schlafen können. Zu den Lungensymptomen, die man dann halt auch so hat, wie Husten, Kurzatmigkeit. Deshalb ist eigentlich, konnte man kaum irgendetwas machen.
Das war diese Elanlosigkeit, das ist kein Mumm und kein Durchhaltevermögen.
Und dann habe ich auch in der Praxis Patienten, die sind super fit und die sagen, es wird und wird nicht besser, was mache ich falsch? Und da kommt so eine Frustrationsgrenze dann irgendwann mal, die ist dann erreicht und die Leute sagen, ja, es ist ja doof. Und die Psyche ist dann auch mit betroffen, dass die sagen, es klappt ja nicht, ich mache und mache, es klappt nicht. Die machen viel, aber vielleicht nicht das Exakte, was sie brauchen.
Wobei wir natürlich nicht wissen, wie viele Long-Covid-Patienten noch zu Hause in ihrem Kämmerchen sitzen.
Tausende bestimmt.
Mit Symptomen, die sie vielleicht gar nicht auf die Infektion zuordnen, sondern denen geht es einfach schlechter und die aber nichts für sich tun.
Long-Covid, ein Sammelbegriff für bis zu 200 Symptome, die ab 4 Wochen nach einer Corona-Infektion auftreten können. Von Post-Covid spricht man, wenn die Beschwerden länger als ein Vierteljahr andauern. Zu diesen Beschwerden gehören chronische Müdigkeit und Erschöpfung, die sogenannte Fatigue, Schwierigkeiten mit der Atmung, eine Belastungsintoleranz, kognitive Einschränkungen wie Brain Fog, also ein nebliges Gefühl im Gehirn, Muskel- und Gelenkschmerzen und noch viele weitere Symptome. Die Zahl der Betroffenen wird auf 10% der Infizierten geschätzt. Bei bisher über 31 Millionen Infizierten, also rund 3 Millionen Erkrankte mit Langzeitfolgen. Die Vielzahl der Symptome und die hohe Zahl der Erkrankten werden vom DBS aufmerksam registriert. Der Direktor für Sportentwicklung, Benedikt Ewald.
Einerseits rechnen wir damit, dass früher oder später die Long- und Post-Covid-Erkrankten bei uns in den Gruppen landen werden. Das heißt, dass der Bedarf da ist. Das heißt, unsere Gruppen müssen sich mit der Thematik auseinandersetzen und darauf vorbereiten, einerseits. Und andererseits sind bei den bekannten Symptomen Luftnot, Fatigue, Erschöpfungssymptome, aber auch andere Symptome, die durchaus auch im Reha-Sport bekannt sind, die man analog praktisch dann übertragen kann.
Der DBS hat daher schon frühzeitig Vereinsverantwortliche, Übungsleitende und Mitarbeitende der DBS-Landesverbände geschult. Immer mehr Reha-Sportvereine bieten jetzt Long-Covid-Reha-Sportkurse an. Manche entwickeln extra neue Gruppen, andere nehmen Covid-Betroffene in die bestehenden Gruppen auf. In Bad Oeynhausen hat der Verein Manere Sanus auf Wunsch seiner Mitglieder eine Lungensportgruppe ins Leben gerufen.
Langsam ausatmen und die Nase einatmen und langsam ausatmen.
Am Rand der Gruppe steht Alexander Hiesche. Der Vereinsvorsitzende macht manche Übungen selbst mit. Er freut sich, dass die Angebote gut nachgefragt werden.
Das gesamte Angebot für Patienten für Atemwegserkrankungen hat sich so ausgeweitet, dass wir angefangen haben mit den Übungen, wo wir gemerkt haben, okay, die Intensität muss ein bisschen runtergeschraubt werden. Dann haben wir gemerkt, okay, ein Lungensport. Okay, da lernt man auch die richtigen Atemtechniken. Dann baut man auch die Muskulatur, man stärkt die Rumpfmuskulatur.
Tatjana Kaiser leitet die Gruppe für Lungensport.
Der Inhalt dieses Kurses ist einfach, den Menschen zu vermitteln, was ist mit meinem Körper los, wo ist meine Baustelle und wie kann ich das am besten auch umsetzen, diese Übung, die ich hier an die Hand bekomme, auch zu Hause.
Die knapp 15 Teilnehmenden machen so gut mit, wie sie können. Einige sitzen bei den Übungen lieber auf Hockern, stehen strengt sie zu sehr an. Zwischendurch liegen die Teilnehmenden zum Dehnen auf bunten Matten. Aktive Pause, sagt Tatjana Kaiser. Eine der jüngsten in der Gruppe ist Ilka. Die Long-Covid-Betroffene ist froh über die Angebote.
Also man sollte auf jeden Fall alles nutzen, um wieder fit zu werden. Und ich persönlich finde, dass man da in Deutschland gute Möglichkeiten hat. Ich bin da echt froh, dass ich nicht in irgendeinem anderen Land lebe, wo es solche Möglichkeiten nicht gibt.
Sucht man nach diesen Möglichkeiten, ist die Auswahl groß. Es gibt maßgeschneiderte Trainingsprogramme, Therapien in Reha-Einrichtungen, Akupunktur und Angebote in Reha-Vereinen. Das Bewusstsein und die Bereitschaft zu helfen sind da. Aber welches Angebot ist das Richtige? Was passt?
Je mehr man sich mit dieser Post-Exertional Malaise beschäftigt, ist das wie ein gruseliger Albtraum, was da läuft. Und wieder der Aufruf ist wunderbar für all die, die an ihrer Atemtechnik arbeiten müssen, die einfach eine andere Form der Folgeerscheinung von Long-Covid haben, aber nicht für die, die Post-Exertional Malaise haben.
Bettina Grande ist psychologische Psychotherapeutin und kam durch eine Patientin zum ersten Mal in Kontakt mit der Post-Exertional Malaise, kurz PEM, und der postinfektiösen Erkrankung ME/CFS, der myalgischen Enzephalitis, auch chronisches Fatigue-Syndrom genannt. ME/CFS wie auch Long-Covid können beide nach einer Infektionskrankheit auftreten. Das Kardinalsymptom für ME/CFS ist PEM, die sogenannte Belastungsintoleranz. Bei körperlicher, geistiger oder emotionaler Anstrengung kommt es zu einer Verschlechterung aller möglichen Symptome.
All diese Einrichtungen, die müssen sehr, sehr, sehr sensibilisiert werden, das zu prüfen, diese Belastungsintoleranz. Und was einerseits nicht schwer ist, aber andererseits muss man sich fragen, warum es nicht gemacht wird, auch von den Hausärzten, von allen. Und dann wieder beißt sich das Ganze in den Schwanz, weil es oft nicht gewusst wird.
Oft sind junge Menschen zwischen 20 und 50 Jahren ohne Vorerkrankungen von Long-Covid betroffen. In vielen Fällen ist körperliche Aktivität hilfreich, um die Symptome zu bekämpfen. Nicht aber, wenn der Körper eine Belastungsintoleranz entwickelt. Dann führt Aktivierung zu einer manchmal sogar massiven Verschlechterung des körperlichen Zustands. Das Tückische, die Verschlechterung nach einer zu großen Anstrengung kann auch erst mit zeitlicher Verzögerung eintreten. Manchmal nach Stunden, manchmal sogar erst Tage später. Die Betroffenen müssen sich also bremsen und auch gebremst werden. Bei Claudia Schreiner war dies nicht der Fall.
Postexzeptioneller Malaise, das ist ja was Neues. Der Mensch ist ja von Grund auf, will der sich bewegen und denkt, das tut ihm gut. Aber kapieren, bitte beweg dich nicht, weil je mehr du dich bewegst, also im Prinzip so Treibsandprinzip, je mehr du dich bewegst, je mehr wirst du in den Sand reingehen.
Es ist eine schmerzhafte Entleerung. Patientinnen haben das so beschrieben wie durch Watt laufen mit dem ganzen Körper oder umfangen sein von schwerer Masse.
Also ich verbringe jetzt eigentlich den Großteil aktuell im Bett und ich merke, dass mein Bewegungsradius und mein Aktionsradius auch nach wie vor kleiner sind, dass ich viel schneller vielleicht erschöpft bin. Ja, mein Bettbeziehen neulich hat mich auch so viel Kraft gekostet, dass ich 3 Stunden liegen musste.
Für ME/CFS-Betroffene und für Long-Covid-Betroffene mit PEM ist Aktivierung, die Aufforderung, sich zu bewegen, Sport zu machen, der falsche Weg. Werden die Belastungsgrenzen überschritten, kann es zum Crash kommen.
Auf mich bezogen würde so ein Crash so aussehen, dass ich einen Tinnitus habe, dass ich nicht aufstehen kann, dass mir übel ist, dass mir schwindelig ist, dass mir meine Haut wehtut, dass mir meine Muskeln wehtun, dass ich migräneartige Kopfschmerzen habe, dass ich schwitze, dass ich kalte Hände, kalte Füße habe, grippeähnliche Symptome. Es ist wie ein Totalausfall. Und bei mir, also ich habe wirklich oft auch gesagt, dass es sich anfühlt, als sei man vergiftet. Ich bin Claudia Schreiner, bin seit 2008 an ME/CFS erkrankt und arbeite ehrenamtlich für die Deutsche Gesellschaft für ME/CFS und bin auch eine der Mitinitiatoren der Sign for ME/CFS-Petition.
Claudia Schreiner verbringt ihre Tage zu 95% liegend und im abgedunkelten Raum. Die Forschung hat bisher noch keine Therapielösungen für postinfektiöse Erkrankungen entwickelt. Klar ist aber, bei einer Belastungsintoleranz führt ein Crash zu einer Verschlechterung des Gesamtzustands. Deshalb ist es für ÄrztInnen, TherapeutInnen und ÜbungsleiterInnen wichtig, sensibilisiert zu sein und bei Long-Covid-Betroffenen auf eine mögliche Belastungsintoleranz zu achten.
Also man sieht schon, dass es einen ganz bestimmten Prozentsatz gibt, der so wie eben nach anderen Infektionen auch diese Erkrankung ME/CFS entwickeln wird. Die gilt es natürlich zu erkennen und nicht blind wild drauf los. Ja, die müssen jetzt alle zur Reha und danach sind alle wieder topfit.
Ein Betroffener berichtet, wie wenig seine Reha-Therapie an seinen Zustand und seine Belastungsintoleranz angepasst wurde.
Ich habe wirklich alles offengelegt und gesagt, wenn Sie mir das nicht glauben, dann führen wir das durch. Ich weiß, das wird mir schaden, kurzfristig zumindest, weil es einfach furchtbar anstrengend für mich ist. Aber damit dann eben mir nicht jeden Tag Sporttherapie verschrieben wird. Und das war aber genau der Fall, dass ich jeden Tag zum medizinischen therapeutischen Training musste auf dem Ergometer. Ich habe mich dann zum Schluss einfach auch dagegen gewehrt und habe mich auch eigenständig abgemeldet, weil ich nicht mehr konnte.
Auch Bettina Grande hat sich mit den Vorgängen in Reha-Einrichtungen für Betroffene von Long-Covid und ME/CFS befasst.
Und dann habe ich auf Twitter diese, natürlich nicht wissenschaftlich und nicht repräsentativ, einfach gefragt, wie viele von euch, die ihr in psychosomatischen Reha-Kliniken mit der Diagnose Long-Covid-ME/CFS wart, wurde PAM beachtet. Und da haben letztendlich, ich glaube, es waren 60, die das beantwortet hatten und von denen, also 92% wurde es nicht gefragt, nicht gesehen, geschweige denn beachtet.
Auch für Betroffene ist es nicht leicht, sich selbst zurückzunehmen. Alle möchten wieder an früher anknöpfen und zum alten Lebensstil zurück. Das Vertrauen darauf, dass Therapien helfen, ist groß.
Hab dann auch gemerkt, okay, das kann ich nicht gewährleisten. Hab trotzdem versucht, wider besseren Wissens mich zumindest partiell darauf einzulassen, weil ich auch davon ausging, ich sollte es zumindest versuchen. Ich bin ja auch mitwirkungspflichtig und im schlimmsten Fall habe ich halt einen Crash und kann reduzieren oder abbrechen. Aber ich möchte ja schon mal zumindest ausprobieren, ob es nicht vielleicht doch eine Besserung verschaffen könnte.
Was zumindest gegen eine Verschlimmerung hilft, ist Pacing. Die Methode wurde in den 1980er Jahren von ME/CFS-Kranken und Forschenden entwickelt und soll eine Verschlechterung des Zustands und Crashs verhindern. Pacing bedeutet, auf den eigenen Körper zu hören und schonend mit den noch vorhandenen Energieressourcen umzugehen. Dabei ist jeder Tag eine neue Herausforderung und muss mit Ruhepausen geplant werden. Pacing ist aber nur ein Werkzeug, um den Zustand zu stabilisieren. Es ist kein Heilmittel, erklärt Claudia Schreiner von der Deutschen Gesellschaft für ME/CFS. Reha sei für viele Personen eine erfolgreiche Therapie, aber bei einer postinfektiösen Fatigue sollten TrainerInnen dennoch beobachten,
existiert die postexertionelle Malaise. Also gibt es diese Zustandsverschlechterung aller Symptome nach Anstrengung. Und da zählen aber auch so sensorische Stressoren dazu, Licht, Lärm, Reize jeglicher Art, kognitive Anstrengung, also eben eine Unterhaltung. Ne? Ja, also alles, was dich so umgibt.
Im Zusammenhang mit Long-Covid werden auch Begriffe wie Müdigkeit, Kraftlosigkeit und Fatigue genannt oder synonym verwendet. Doch es muss unterschieden werden, ob die Fatigue ein begleitendes Symptom einer Krankheit ist oder ob es in Kombination mit einer Belastungsintoleranz auftritt. Der Long-Covid-Reha-Kurs beim TSV Bayer 04 Leverkusen richtet sich an Betroffene mit Fatigue-Syndrom und mit Muskel- und Gelenkschmerzen.
Wir starten sofort. Ich mache ein bisschen Musik. Wir bewegen uns wie gehabt kreuz und quer durch die Halle und dann geht's los.
Allerdings mit einer Form der Fatigue, bei der Belastung und Aktivierung helfen. Auf dem Programm stehen Mobilität, Kräftigung, Ausdauer und Koordination.
Hans-Peter Gieren, ehemaliger Berufssoldat. Und ich habe vor 15 Jahren mit dem Reha-Sport begonnen. Habe lange Zeit auch bei der Bundeswehr letztendlich den Sport geleitet. Ja, wir haben diese Gruppe, die Long-Covid-Gruppe, jetzt vor einem Vierteljahr, glaube ich, begonnen. Und die Resonanz ist recht gut. Hier in der Gruppe haben wir halt einmal die Leute, die über diese Erschöpfungszustände klagen, Konzentrationsschwäche aufzeigen, Gleichgewichtsstörungen. Und das sind so die Sachen, die im alltäglichen Leben dann auffallen und die ich dann versuche, durch Übungen jeglicher Art und Weise, dass man die halt abfängt.
Und die Fatigue oder eine mögliche Belastungsintoleranz? Gierden sieht es so.
Habe es in erster Linie mit einem Krebskurs verglichen, weil da halt auch viele vergleichbare Erkrankungssymptome mit dabei sind. Die brauchen einen Kurs, wo sie Spaß dran haben, wo sie aus dem Alltagsstress, aus dem Zuhause sein, isoliert sein, immer müde sein, rausgehen und motiviert werden, sich zu bewegen. So, jetzt schnappt ihr euch das Handtuch an allen vier Ecken. Den Ball auf das Handtuch. Und dann müsst ihr halt auch koordinativ das Ganze euch, ihr müsst euch abstimmen, hochwerfen. Ne? Und ich sage auch jedem Teilnehmer, wenn du dich nicht fühlst, du gehst nur so weit, wie es dir gut geht. Und du kannst gerne eine Pause machen, gar keine Frage. Wir sind hier nicht beim Leistungssport. Die sollen ja hier hinkommen, um positiven Effekt zu erzielen. Ja, besser zurückzugehen, als wie dass sie hingekommen sind. Daher denke ich, dass ein Übertraining mit dem, was wir hier machen, kaum zu erreichen ist.
Die 8 Kursteilnehmenden sind gut drauf. Manchen fällt das Atmen hörbar schwer. Andere laufen locker durch die Halle. Peter Richter sieht man die Anstrengung an. Der 65-Jährige hatte vor 5 Monaten eine Corona-Infektion. Davor war er fit, hat Tennis gespielt und konnte stundenlang spazieren gehen.
Ich bin nach 3 Wochen wieder frei getestet worden und es war auch dann alles okay. Kein Schnupfen, keine Kopfschmerzen, kein Gliederreißen. Und gehe das erste Mal spazieren und merke, Mensch, mal nach 50 Metern, mir tut alles weh. Ich denke, na okay, komm, das sind vielleicht ein paar Nachwehen. Es wurde nicht besser, es wurde immer schlimmer. Die Kraft ließ immer mehr nach.
Über einen Zeitungsartikel ist Richter zum Long-Covid-Kurs in Leverkusen gekommen. Und er sieht die eigenen Fortschritte. Richter kann wieder auf einer Linie laufen, auf einem Bein stehen und auch länger spazieren gehen.
Probier doch. Da kommt das neue Wurfinstrument, das Handtuch.
Übungsleiter Gieren versteckt Anstrengung und Übung gekonnt hinter Spaß. Ein Zweierteam wirft den Ball bis an die Decke. Er knallt gegen die Lampenaufhängungen. Es regnet Staub. Alle lachen.
In dieser Gruppe einfach deutlich besser motivierend. Ich könnte mich jetzt auch zu Hause auf den Hometrainer setzen, könnte mal Fernsehen gucken, könnte eine Stunde trampeln, wunderbar. Das bringt mich aber nicht so weit, wie das, wenn ich jetzt mit einer Stunde hier mit den anderen Leuten eben halt Gymnastikspaß habe, der gezielt auf diese Probleme eben halt abspielt.
Hans-Peter Gierden gestaltet die Übungseinheiten mit seiner langjährigen Erfahrung aus anderen Reha-Sportbereichen. Dennoch ist Long-Covid und dessen Symptomatik etwas Neues für ihn und auch für seine Kollegin Denise Liebig.
Also ich gucke viel im Internet tatsächlich nach, wie der neueste Stand aktuell ist. Weil es gibt ja auch aktuell keinen Lehrgang, wo man hingehen kann und sagen kann, so, ich möchte mich jetzt gerne weiterbilden in dem Bereich. Also es ist ja alles noch so ein bisschen, man liest selber und versucht es dann eben selber umzusetzen, bis es dann mal so weit ist, dass es tatsächlich auch mal als Studie mal richtig raus ist. Die Symptome sind ja trotzdem jetzt schon da.
Denise Liebig leitet bei Bayer Leverkusen die Abteilung Prävention. Auch hier soll es einen Long-Covid-Kurs geben.
Es richtet sich im Prinzip im Allgemeinen an die Leute, speziell jetzt aber aus eben dieser Covid-Zeit, wo ja vielleicht auch viele ein bisschen genauer auf sich gucken und hören. Und auch so Asthmatiker können auch gerne kommen. Ne? Die haben ja generell schon mit dem Atem Probleme, um das einfach nochmal ein bisschen zu trainieren.
Der Kurs soll vor allem Personen ansprechen, die Leistungsdefizite wie Kurzatmigkeit verspüren und sich deswegen nicht trauen, sich in breiten Sportkursen normal zu belasten. Es bleibt die Frage, für wen ist eigentlich welcher Kurs geeignet? Die Angebotsvielfalt wächst. Die Deutsche Rentenversicherung appelliert an PhysiotherapeutInnen, sich mit Long-Covid zu befassen. Immer mehr Broschüren und Artikel werden verfasst. Die Informationen häufen sich. Die psychologische Psychotherapeutin Bettina Grande wünscht sich eine große, flächendeckende Aufklärungskampagne.
Fast zu vergleichen mit damals bei HIV, der großen Regierungsaufklärungskampagne. Und dass jeder im Gesundheitssystem irgendwie Pam kennt, ja, und um die Gefahr weiß, ja, und weiß, wie man das einzuschätzen hat.
Und darüber hinaus braucht es laut der MECFS-Betroffenen Claudia Schreiner für die Gruppe der postinfektiös Erkrankten ein anderes Therapiemodell.
Eigentlich müsste man ja ein komplett neues System erschaffen für diese Gruppe und es würde dann gar nicht mehr Reha heißen, weil eine Reha hat ja immer zum Ziel, dich zu aktivieren und ins Arbeitsleben zu integrieren. Ist bei dieser Gruppe nicht möglich, das heißt, man müsste eigentlich von so was wie Disease Management sprechen und das vielleicht auch online für die Betroffenen und Angehörige.
Auch wenn viel in Reha-Einrichtungen und Kliniken passiert. Bettina Grande schreibt auch Fitnessstudios und Sportvereinen eine wichtige Rolle zu.
Fitnessstudios, die Unterscheidung, wen nehme ich, wem tue ich gut und wem sage ich, du bist hier nicht richtig. Und vielleicht gerade die Fitnessstudios, wo dann Menschen, die darum noch nicht wissen, was mit ihnen los ist, denken, also ich mache das jetzt mal, ich gehe jetzt mal ins Fitnessstudio. Also dass das ganz ein großer Bereich sein könnte, wo sie eine große, große Screening-Arbeit auch leisten könnten, wenn sie um diese Unterscheidung wüssten.
Wie wichtig der individuelle Umgang mit jedem einzelnen Long-Covid-Betroffenen ist, betonte auch Vera Jaron, DBS-Vizepräsidentin, auf dem Forum Corona und Sport Anfang September in Berlin. Außerdem forderte die Funktionärin, dass die Verknüpfung zwischen Krankenhausbehandlung und den anschließenden Reha-Möglichkeiten verbessert werden müsse. Das wünschen sich auch die Vereine, die Reha-Sport anbieten, sowie Denise Liebig in Leverkusen.
Da versuchen wir so ein bisschen das Standbein aufzubauen, dass wir als Sportverein ja auch das anbieten können. Sportvereinen rechnet man ja nicht unbedingt damit, dass da sowas angeboten wird. Da guckt man ja vielleicht eher in einer Physiopraxis oder tatsächlich in einem Reha-Zentrum.
Dass nur wenige von den vielfältigen Reha-Angeboten in Vereinen wissen, ist nicht nur bei Long-Covid ein Problem, stellt Benedikt Ewald vom DBS fest.
Also man denke nur an Zivilisationskrankheiten wie Diabetes, Adipositas, Bluthochdruck, aber auch Parkinson, Demenz etc. Auch da muss man feststellen, dass wir die Leute nicht ausreichend erreichen.
Deshalb hat der DBS im September die Kampagne »Reha ist für mich« gestartet. Sie soll zeigen, wie viel Potenzial im Reha-Sport steckt und selten angebotene Gruppen fördern. Vor allem im Bereich Orthopädie gäbe es die meisten Verordnungen, 84%. Reha-Sport für andere Erkrankungen wird hingegen weit unter dem verordnet, was möglich wäre. Da braucht es einfach mehr Infos, sagt Katrin Thiele, die an der Uniklinik in Aachen eine Adipositas-Gruppe leitet.
Ich merke, dass viele Leute sagen, ach, das wusste ich gar nicht. Und natürlich auch von ärztlicher Seite, denn das sind die Personen, die das verschreiben. Müsste da einfach noch mehr klar sein, dass sie den Patienten einfach deutlich mehr Reha-Sport auch anbieten können.
Und das nicht nur im Long- oder Post-Covid-Bereich, sondern auch bei Herzerkrankungen, sensorischen, neurologischen und psychischen Erkrankungen. Durch die Pandemie sind rund 5.500 Reha-Sportangebote weggebrochen. Umso wichtiger sei es, die Kampagne jetzt zu starten, sagt DBS-Vizepräsidentin Katrin Kunert.
Die unterrepräsentierten Indikationen, die drohen natürlich jetzt noch mehr in den Hintergrund zu rücken, weil wir auch Long- und Post-Covid-Betroffene in Zukunft in den Vereinen mit betreuen wollen.
Der Reha-Sport steht also vor der Herausforderung, nicht nur den neuen Long- und Post-Covid-Betroffenen, sondern auch MedizinerInnen, Vereinen und anderen Erkrankten den Reha-Sport als eine wichtige Option ins Bewusstsein zu rufen.